Ja, Christian, ich hab mir deine Nachricht angehört und nebenbei habe ich tatsächlich mir Kaffee aufgebrüht, den ich jetzt in der Tasse habe und ein bisschen nebenbei versuchen werde zu trinken. Er ist ein bisschen zu heiß, deswegen stürzen wir direkt rein. Ja, du hast, wir merken das gerade, ne? Episode 7 ist nicht so die einfache Aufdröselung wie die Filme davor. Und selbst die Prequels waren in einer gewissen Form einfacher aufzudröseln als Episode 7. Ich würde auch, also ich finde das, ich habe mich auch immer gefreut, ich möchte auch über die Legacy-Charaktere sprechen, deswegen ich werde da sofort mit einsteigen. Du hast aber noch ein paar mehr Themen wieder aufgemacht, und ich glaube fast noch nicht so viel geschlossen, deswegen mal gucken. Die Legacy-Charaktere. Also ich verstehe den Punkt mit Han Solo und ich verstehe auch im Zusammenhang mit der starren Schablone dieses Episode 4 Remakes. Daran störe ich mich auch. Also ich fand die Idee grundsätzlich nicht verkehrt. Also ich fand das auch bei Jurassic World nicht verkehrt. Auch, aber da ist es eigentlich ähnlich. Da bricht der Film für mich so ab der Hälfte eigentlich auseinander, weil er sich zu sehr an das Vorbild orientieren. Und so ist es, glaube ich, bei Episode 7 auch. Du hast vollkommen recht, dass die Struktur des Films viel zu starr ist und sich nicht traut, wie diese Laserstrahlen einfach in alle Richtungen zu gehen. Ich persönlich, ne, hat's schon gesagt, und ich finde das immer noch eine No-Brainer. Ich finde, das hätte das mit dieser Art von Indiana Jones-artigen Schatzsuche, was ja mit Harrison Ford und Han Solo als auch noch mal eine lustige Ebene geöffnet hätte, wenn er da noch so einen Indiana Jones-artigen Charakterzug mit hätte reinbringen können. Hätte ich einfach so für die Story-Struktur extrem hilfreich für alle gefunden. So, man hätte ein klares Ziel gehabt. Wir als Zuschauer hätten gesagt, ja, okay, sie wollen Luke finden. Und es gibt einen Grund, warum wir Luke finden müssen. Das ist ja in Episode 7 auch nicht wirklich klar, warum es einen Grund gibt, außer weil er halt Luke Skywalker ist. Aber, ne, du hast es so schön gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. So, ich bin halt auch immer noch an diesem Punkt, wo ich mir denke, sowohl, also bei Leia ist es vielleicht einfacher gewesen, diese ganze Geschichte mit Darth Vader war deren Vater vielleicht lang genug geheim zu halten, weil sie halt einen anderen Namen, einen anderen Hintergrund, auch wirklich ja nicht involviert in das Ganze war und auch eigentlich keine Macht hatte. Aber Luke, und das glaube ich, ist schon, wäre jetzt für mich so der klassische Fall gewesen, so nach Episode 6, es wäre schon rausgekommen, natürlich, ja. Lukes Vater war Anakin Skywalker und das wiederum war Darth Vader. So, ich glaube, dass diese Wahrheit, dass auch Luke diese Wahrheit irgendwann sich der stellen hätte müssen und sie auch vermutlich sogar rausgetragen hätte und gesagt hätte, es ist jetzt soweit, ja, ich bin, ihr verehrt mich, aber es gibt da halt also so, ne, es gibt da halt diese dunkle Seite, auch in meiner Biografie irgendwo. Natürlich, ne, er ist nicht in Kontakt getreten mit seinem Vater sehr, also, ne, so erst, und dann hat er ihn getötet und auch den Imperator und hat sich dem gestellt. Aber trotzdem würde ich sagen, für Leute, die unter dem Imperium gelitten haben, ist Luke Skywalker jetzt nicht der strahlende, oder ist, also würden die, glaube ich, sofort sagen, da zerbricht dieses Heldensymbol. Und das ist, also das ist ja schon mal, das könnte man sich schon mal gut vorstellen. Und auch super nachvollziehbar. Und genau da denkt man sich so, okay, und das hätte man ja in so einer schönen, ne, Suche, die dann eben die Stück für Stück wie so eine Zwiebel diese Ebenen einfach aufdröselt und wir Stück für Stück mit unseren Charakteren, die ja auch nichts davon wissen, weil sie auch irgendwo aufgewachsen sind, die das alles nicht mitbekommen haben, ne, unsere Surrogate-Charaktere, dass wir damit dann mitbekommen, was ist passiert, warum ist das wichtig, warum, wie ist der Zustand der Welt und warum sind wir jetzt hier und warum müssen wir Luke finden? Aus welchen Gründen auch immer. Die können ja vielfältig sein, ob sie jetzt positiv, negativ, zwiespältig sind. Da gibt es ja eine ganze Varianz, eine spannende. Und das fand ich immer eine wahnsinnig vertane Chance. Und auch so dieses, wie du auch sagst, so dieses bloß nicht die Prequels in irgendeiner Form reinzuholen, auch nicht zu referenzieren. Das nicht Teil so. Ich war ja, also ich, als ich damals kurz dieses Ding gesehen hatte, ich meine, das ist es ja, es ist ja noch nicht mal klar in diesem Film. Ich dachte ja, ne, ganz ewig lang dachte ich, diese Starkiller Base zerstört diese Planeten und ich dachte, ah ja, Coruscant wird zerstört. Auch als Symbol, so dieses klare, es wird gar nicht mal mehr die Möglichkeit aufgemacht, die Prequel-Planeten zu besuchen, weil die zerstört sind. So. Also wirklich so diese, auch wie du so schön gesagt hast, diese Art Reddit- Sphere, ich meine, damals war Reddit vielleicht noch nicht so stark, aber auch Twitter, als es noch gab und Instagram, ja gut, Instagram vielleicht nicht, aber Facebook, Twitter, diese Social Media Sphere auch wirklich abzuholen und zu sagen, so, das ist jetzt nicht mehr George Lucas' Star Wars, sondern das ist jetzt das George Lucas Star Wars, also es ist nicht das George Lucas Prequel Star Wars, sondern es ist das George Lucas Originaltrilogie Star Wars, so. Und das finde ich ja auch immer noch spannend, ne? Wir wollen ja auch immer noch den Fokus auf George Lucas legen, der ja hier auch einfach fehlt, der ja schon irgendwie vielleicht noch den Anstoß gegeben hat, Episode 7, 8 und 9 drehen zu lassen, aber eben, und vielleicht mit seinen Treatments auch da irgendwie Dinge, ne, irgendwie forciert hat, also auch in seinen Treatments, das war ja das, was immer irgendwie so durchkam, ist auch da war Luke verschwunden und auch da gab es irgendwie ich glaube ein Kind von Leia und Han und eventuell von Luke oder so, so, also da, so diese Grundstrukturen, glaube ich, sind immer noch schon da, die in Episode 7 gelegt wurden von George, aber dann, wie du halt auch sagst, so dieses für den ersten Drehbuchentwurf haben halt irgendwie Lawrence Kasdan und J.J. Abrams diese 6 Wochen gemacht und ich weiß auch, dass es noch irgendwie diese Info gab, so ja, während die da schon irgendwie gedreht haben, haben die noch am Drehbuch irgendwie nebenbei gearbeitet und wussten auch noch nicht genau, wo das endet und was sie damit machen. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Voraussetzung, da eine vielschichtige Story zu machen. Also, ne, wenn man das, klar kann man immer sagen, ja, irgendwie sind alle Star Wars-Filme so gedreht worden, wo man nicht genau wusste, was passiert, aber das stimmt natürlich eigentlich überhaupt nicht. Also Episode 4 hatte ja unglaublich viel Story drumherum, die George Lucas einfach wegschmeißen musste, weil sie einerseits technisch nicht machbar war und einfach völlig irre nachzuvollziehen. Das wäre quasi Dune gewesen, so hätte er das verfilmt. Das wäre nicht das Star Wars gewesen und deswegen, glaube ich, hat er auch immer noch die größten Probleme mit Episode 4, weil es nicht das ist, was er sich, glaube ich, vorgestellt hatte und er da zufällig eine Diamantader gestoßen ist. Er war aber auf der Suche nach Öl, so in der Art. Ne, lass mal diese Side-Note weg. Ich wollte wieder zurück zu diesen Legacy-Charakteren. Also ich verstehe das voll mit diesem Remake und mit diesem Catering zur Fanbase. Es ist ein Film für die Fans, volle Kanne. Es sollte sich nach Star Wars anfühlen, volle Kanne. Das tut es auch. Zumindest finde ich das im ersten Drittel, also bis zu diesem, als Han Solo auftaucht. Und da können wir auch nochmal auf dieses Han Solo-Ding eingehen. Also ich verstehe schon, ich bin mir da nicht sicher, ob. Also mein Punkt ist ja, und das hatte ich ja auch schon gesagt, ich glaube, Han Solo als Figur ist immer schon, also war auch ein Fehler, die über Episode 6 hinaus laufen zu lassen. Ich bin da auch voll auf Harrison Ford Seite und sage, der Figur hätte es, ne, habe ich auch in der letzten Staffel gesagt, hätte es wahnsinnig gut getan, wenn sie sich hätte opfern können. Und jetzt macht sie das in Episode 7, aber ich verstehe auch, also ich glaube, das ist die Figur Han Solo, dass du die nicht groß weiterentwickeln willst oder kannst. Ich glaube, alles, was du so, ne, das ist alles, was du gesagt hast, ist eigentlich, wo ich sagte, das ist alles Lukes Entwicklung. Das ist alles, ne, so dieses, das kann man alles bei Luke sehen, bei Han Solo, aus meiner Sicht, glaube ich, und da war ich auch völlig okay mit, dass er sich diese Klamotten wieder anzieht und einfach zu seinem alten Leben zurückkehrt. Das verstehe ich voll, so wie wir ihn kennengelernt haben. Das fand ich okay und ich fand auch da diese kurzen Momente mit Leia, dieses, wir haben es probiert, wir sind gescheitert, wir als Zuschauer wissen nicht, warum sie gescheitert sind. Und klar, das hat auch mit Ben zu tun und irgendwie mit Luke und dieser ganzen Machtgeschichte und Snoke hat irgendwas verführt und Darth Vader und bla bla bla. Das ist alles vage, aber es ist eigentlich finde ich das voll in Character, dass Han Solo eigentlich immer auf der Stelle tritt. Und eigentlich passt es auch, dass er dann wirklich quasi sagt, okay, ich gehe jetzt doch noch mal diesen Weg auf Ben, seinem Sohn, zu und versuche doch nochmal mich zu ändern und es ist alles zu spät und es klappt nicht. Finde ich grundsätzlich, eigentlich bin ich damit vollkommen fein. Ich bin auch damit, also ich habe auch meine Probleme mit eben diesem Action-Han Solo. Das fand ich, das hätte ich eigentlich total drauf verzichten müssen, sondern deswegen wäre das ja eben so dieses, wo ich mir dachte, mach ihn halt den Typen, der die Connections hat, der das Wissen hat, der sich aus Situationen total entspannt rausreden kann, weil er das schon jetzt über 70 Jahre gemacht hat und erfolgreich offensichtlich gemacht hat, weil er ja offensichtlich noch nicht erschossen wurde. Der irgendwie, weißt du, der genügend Connections hat, der vor allem Leute unter dem Radar irgendwo hin transportieren kann. Und daher diese Rolle hätte ich halt gerne mehr gesehen. So wirklich mehr so dieses, lass ihn dieses Abziehbild sein. Ich brauche da, also bei Han Solo brauche ich keine große Charakterentwicklung. Ich finde fand die Situation mit Leia auch spannend. Ich hätte das auch, ich bin da auch bei dir, so dieses, hey, du kannst einfach weglaufen und in dein altes Leben und dein Sportauto dich wieder reinsetzen und den Frauen hinterherlaufen und dich aus dieser ganzen Verantwortung ziehen, das konntest du, ich konnte das nicht, ich kann das nicht, hätte ich auch einen sehr, sehr, sehr spannenden Aspekt und Diskussionspunkt gesehen. Und ihn so als eben den, hey, ich, hurra, das letzte Abenteuer, ohne zu wissen, dass es das letzte Abenteuer ist, nochmal anzugehen und eben Rey und Finn und eigentlich auch irgendwie Poe da mit reinzuholen oder irgendwo Poe mit reinzuholen, um eben so diesen, okay, hier ist der Millennium Falcon, das ist mein Schiff, aber natürlich irgendwie geht dieses Schiff mit an euch über irgendwann und es gibt diese Situation eben, okay, wir folgen der Spur Lukes, Han kann da irgendwie hier und da einfach helfen durch seine Expertise, durch sein Wissen, also durch sein Scoundrel-Weisheit, sowas. Und wir landen zum Schluss eben bei Luke und dann kommt auch noch Leia und wir haben irgendwie dieses, jetzt kommt der magische Moment, wo wir alle drei nochmal an einem Ort haben, bevor sich die Leben für immer auseinandergehen, weil Han auf jeden Fall stirbt und Leia und Luke und sonst wie deren Filme kommen. Ich bin auch der Meinung, das Problem war schon dieses, jede Legacy-Figur braucht einen oder bekommt einen Film. Bei Luke verstehe ich das, der ist zu groß als Figur, der überschattet das alles. Das war ja auch immer, ne, Side Note, diese Geschichte von Michael Arndt, dem Drehbuchautor, den George Lucas ja auch noch irgendwie reingeholt hatte, der ja auch irgendwann gesagt hat, so, er hatte das Problem, er hat immer dieses Drehbuch geschrieben und jedes Mal, wenn Luke Skywalker auftauchte, überschattete er alles. So, ne, dann waren die neuen Charaktere uninteressant und die Geschichte war, man wollte immer sofort Luke folgen. Und das fand ich immer eine ganz, ganz, ganz komische Aussage, weil ich mir immer dachte, so, ja, und? Das macht ja jetzt erstmal nichts so. Das ist ja, also das, also erstens mal so dieses, wie wir, ne, wir sind Fans dieser Charaktere, so wie sie eingeführt wurden. Ich glaube, dass es okay ist, wenn die dann auch kurz mal auf die Seite treten dürfen und wir Luke einfach mal kurz den Platz geben müssen, um sich zu zeigen und zu dingen. Um dann aber auch Luke irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt eben mit dem großen Hurra auf die Seite zu stellen und zu sagen, so, okay, er hat nochmal seine, weiß ich nicht, 40 Minuten im Spotlight bekommen und dann darf er eben auch so, ne, wissen wir ja auch, was in Episode 8 passiert, aber er darf dann nochmal sein großes Hurra haben und geht dann in die Macht über. Und dann dürfen aber auch die neuen Charaktere voll übernehmen. Und dann haben wir vielleicht noch Leia, die ab und an mal noch durchs Bild huscht. Aber das war es dann auch so. Hätte ich auch viel besser gefunden zu sagen, so Episode 7 und 8 bis zur Hälfte sind noch die Legacy-Charaktere und dann sind die aber bitteschön weg. Und tauchen vielleicht mal noch als eben, ne, wie du sagst, Machtgeist oder irgendwie sowas auf und als Hologramm irgendwo und fertig, wenn Han Solo nochmal einen Auftritt braucht. Aber genau, deswegen, ich verstehe deine Probleme voll, ich sehe sie auch, ich habe damit mit der Figur Han Solo erstmal weniger Probleme, auch weil ich echt finde, dass Harrison Ford bis auf diese Action-Szenen, dass er sehr, sehr gut macht, eben auch dieser Dialog, also auch dieses sehr warme mit Rey, das ist ja, vorher hat man das bei Han Solo eigentlich fast nicht gesehen, ein bisschen mit Leia, aber so dieses, ne, so, da ist dann schon jemand, der irgendwie sagt, so, hey, ich kümmere mich nur um mich und maximal noch um Chewie, aber eigentlich auch nicht um Chewie, wenn man ehrlich ist, und da dann doch irgendwie so dieses, okay, da ist eine Person, die die Welt alles zum ersten Mal sieht und er kann da irgendwie dann doch eine Sanftheit in sich entdecken und dem irgendwie was abgewinnen und irgendwie so vaterliche, väterliche Gefühle entwickeln und auch irgendwie, das fand ich ja auch immer so, dass in diesen kurzen Momenten, wo Harrison Ford sie so sehr sentimental betrachtet, dass da eben auch einfach, ne, also diese Backstory durchkommt, dass er schon weiß, wer Rey eigentlich ist, also dass er schon weiß, dass da was war mit Luke. Ob sie jetzt seine Tochter ist, also von Luke oder so, das weiß ich immer nicht, ob das sein musste oder sonst wie, aber so dieses, sie hat irgendwie, sie hat eine Machtintuition, sie wurde aus gutem Grund wahrscheinlich auf diesem Planeten gelassen und es wurde ihr aber auch gesagt, wir holen dich wieder ab und so, es wirkte halt immer sehr stark nach einem, okay, Luke wollte sie schützen und so. Und das hätte ich auch einfach schön gefunden, wenn man das einfach wirklich knallhart durchgezogen hätte. Genau. Ja, Legacy-Charaktere, das ist das. Ich will auch jetzt gar nicht diese Nachricht, also ich will versuchen, ein bisschen jetzt vielleicht hier den Deckel langsam drauf zu machen. Wir werden noch in den nächsten, also gerade im nächsten Film werden wir viel über Luke reden. Und ja, Leia kommt da auch noch, also ich glaube Episode 8, da können wir auch nochmal Leia nochmal genau gucken. Hier finde ich Leia einfach eben, wir bekommen zu wenig mit, sie ist einfach nur das Gegenstück zu Han, so, die halt einfach so dieses, hey, unser Sohn, ne, das zu verifizieren, und sie ist irgendwie General der Resistance, da sind wir wieder beim Worldbuilding, wir wissen nicht, was die Resistance genau ist innerhalb der Republik und wie diese Fraktionen aufeinander abgestimmt sind. Aber ja, so im Grunde, im Großen und Ganzen fand ich, dass Han in dieser Sequel-Trilogie noch, glaube ich, am okaysten gehandelt wurde. Ich verstehe auch, ne, J.J. Abrams, der da mit seinen alten, der endlich irgendwie seine Actionfiguren haben wollte und sie auf die Leinwand schmeißen. Ja, also ne, ich bin da voll deiner Meinung, so diese Action-Sachen hätte ich rausgenommen, dazu war auch Harrison Ford zu alt und ne, während der Dreharbeiten hat er auch irgendwie sein Bein gebrochen und dann musste auch irgendwie, das merkt man, das sieht man irgendwie, dass da viel auch einfach drumherum geschnitten werden musste und das nicht so richtig passt, meines Erachtens. Aber ja, mit Han habe ich, das ist halt, dass dadurch ist Han ist halt einfach zu wenig wichtig in dieser ganzen Skywalker-Saga irgendwie, erst dass ich da irgendwie große Probleme oder mir auch groß gewünscht hätte, dass man den Charakter weiterentwickelt. Genau. Genau, ja, und dann, genau, Kylo Ren würde ich tatsächlich, würde das jetzt kurz mal noch ausklammern, da würde ich nämlich auch gerne nochmal expliziter drauf reingehen, würde ich aber vielleicht in der übernächsten Nachricht, weil ich noch gerne jetzt einfach nochmal kurz Rey und Finn und Poe nochmal gerne haben würde, weil ich mir da eben auch eben dachte, so dieses, ich fand's sehr, sehr schade, dass, diese Figuren, also Rey und Finn hatten viel Zeit zusammen, aber Poe fand ich sehr schade, dass er da tatsächlich zu spät wieder reinkam. Es war irgendwie eigentlich ganz cool, wie er reinkam, so, und auch dieses, ne, diese Verbindung zwischen Finn und Poe ist absolut grandios und ich wäre auch Team, lass sie ein Liebespaar sein, verstehe natürlich aus Gründen, warum das, da wollen wir jetzt nicht zu tief rein, warum Disney das nicht wollte, aber fand das einfach extrem, extrem gut, so, da, dieses Ding. Und da muss ich auch J.J. Abrams und Lawrence Kasdan, muss man natürlich loben, so dieses, die Dialoge, dieses, das Feeling von Star Wars, das funktioniert. Da bin ich voll dabei, also in großen Teilen, gerade diese Quick Whips und dieses dynamische Kamera und diese Action-Szenen und so, die funktionieren extrem gut. Also da bin ich schon ziemlicher Fan. Und ich musste nämlich auch, und da kurz nochmal Side Note zu Kylo Ren, das ist mir nämlich währenddessen das erste Mal aufgefallen, auch Kylo Ren hat ja sehr, sehr, sehr George Lucas-artige Dialogmonologe und Fetzen. So, ne? Gerade wenn der Han gegenübersteht, so dieses so, ich weiß nicht, ob ich das tun kann und die helle Seite zieht an mir und und das, da ist schon so ein bisschen, wo man sich so denkt, das könnte ins Gringige George Lucas, also wenn George Lucas da gewesen wäre, dann wäre das sehr steif irgendwie wohl passiert. Da muss man dann auch, da gebe ich J.J. Abrams auch echt mal so diese Props und sage so, dass da weiß er schon, was er tut und da wusste er, was er tut und wie er das machen musste, um diesen Dialog, der auf dem Papier, glaube ich, schwierig sein könnte, richtig auf die Leinwand zu bringen. Das finde ich, dadurch, dass man sich da, glaube ich, gar nicht drüber aufregt, also niemand so richtig über die Dialoge aufregt, ist es ein Zeichen, dass sie da sehr viel richtig gemacht haben. Das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr, sehr gutes, fand ich ein wahnsinnig erfrischendes, gutes, das, was ich mir ja auch erhofft hatte im Vorfeld von der Disney-Trilogie, so dieses, okay, endlich kommen Filmschaffende ran, die wissen, was sie tun und die auch versuchen, die Erfahrung haben, wie sie herausfinden, was funktioniert nicht, was ist gut, was ist nicht gut. Und das ist halt, das fand ich großartig. Und ein zweiter Punkt, den wollte ich weiß nicht, wann ich den sonst unterbringen sollte, aber jetzt ist, glaube ich, noch am sinnvollsten, und das würde auch mit meiner Vorstellung von, dass der ganze Film ist so eine Schatzsuche. Ich muss sagen, ich fand diese Sequenz mit Rey, als sie das Lichtschwert das erste Mal sieht und berührt. Wir müssen nicht jetzt darüber reden, wie dieses Lichtschwert dahin kam und dieses bescheuerte, es ist eine Geschichte für eine andere Zeit von Maz Kanata und so weiter. Ne, das ist so klassisches First Draft, ne, das ist so eine Note, das ist eine Geschichte von einem andermal und dann hat niemand mehr drüber geguckt, offensichtlich. Hätte man irgendwie nochmal anders regeln sollen, aber ich fand dieses Story-Element extrem großartig. Dieses, okay, sie berührt es und hat, ne, du hast auch dieses Spiel gespielt, Jedi Fallen Order und wahrscheinlich auch in Survivor, das habe ich noch nicht gespielt. Aber da gibt's ja diese Mechanik dieser Force Echoes, also dieser Machtechos, ne, wo dann der Spieler Kestis, ich weiß nicht genau, jedenfalls die Hauptfigur, die man spielt, die kann dann immer wieder, so sieht sie irgendwie so kleine Machtwölkchen, die sie berühren kann, und dann erfährt sie, dass dort irgendwas ist dort passiert, und die Figur bekommt dann so eine kleine Vision, was dort passiert ist aus der Vergangenheit, und hört ein bisschen, was diese Figuren erlebt haben und was dort irgendwas Schreckliches passiert ist. Und das ist fand ich eine wahnsinnig gute spielerische Mechanik in diesem Spiel, weil man halt tatsächlich so sehr nonlinear immer wieder so Dinge erfährt, die dort passiert sind, weil man manchmal ja auch verlassene Dörfer betritt und dann merkt, okay, da wurden die Leute irgendwie massakriert und irgendwie gefangen genommen und vom Imperium weggejagt. Und das hatte ja in diesem Film auch schon irgendwie so eine Form von Force Echo, ne? Sie trifft dieses Ding und dann ist sie auf einmal in diesem Schacht, in dem Luke war, als er Darth Vader auf Bespin da gegenübertritt, und dann fällt sie da auf Lukes, als irgendwie Lukes Akademie wohl brennt und so, fällt sie dorthin, und dann ist da Kylo Ren und die Knights of Ren und ich weiß gar nicht, was dann noch passiert, aber sie wandelt da durch dieses Echo durch. Und ist natürlich für uns als Zuschauende total spannend und eine total geile Mechanik. Und die hätte ich mir gewünscht, dass die viel, viel, viel mehr eingesetzt wird, dass Rey eben so eine sehr, sehr seltene Machtfähigkeit hat, eben diese Echos zu fühlen und zu erleben und zu sehen. Und das hätte ich auch eine sehr schöne Erklärung gefunden für dieses, sie ist untrainiert, aber sie hat diese Intuition, sie kann in diese Macht reinfühlen und kann diese Echos sehen und versteht die auch nicht und so, aber wir als Zuschauer verstehen sie vielleicht besser und können dadurch natürlich auch sehr, sehr gut in die Vergangenheit gucken. Ne, wenn sie dann irgendwie an einem Ort ist und dann sieht sie da was, berührt sie irgendwas oder ist irgendwas, lockt sie irgendwo hin, und auf einmal sehen wir den jungen Luke, wie er mit Ben Solo irgendwelche Übungen macht, und wir sehen aber erste Risse irgendwie passieren, weil Ben Solo auf einmal nicht mehr auf Luke reagiert und irgendetwas in die dunkle Seite oder so reintappt und so. Weißt du, so dieses, man hätte sehr gut diese Geschichte einfach nebenbei parallel erzählen können, und Rey wäre unsere Surrogate-Charakter-Figur gewesen, und das hätte, glaube ich, also Thema Worldbuilding hätte einfach viel geholfen, und gleichzeitig hätten wir so dann über Han irgendwie herausfinden können, okay, es gibt diese First Order und das sind irgendwelche alten Nazis und Terroristen, die irgendwelche Systeme schon hinter sich gebracht haben, und ne, auch diese Idee von diesem Casino-Planeten hätte man da irgendwie mit rein, wo man sagt so, ah, okay, krass, es gibt Leute, die ein großes Interesse daran haben, dass dieser Konflikt einfach immer weitergeht, und dann hätte man es doch vielleicht geschafft, mal Leia in auf Coruscant oder wo auch immer sie ihre Ding hat, zu besuchen und so weiter und so fort. Das wäre alles irgendwie, hätte das, glaube ich, ganz, ganz gut funktionieren können und wäre, glaube ich, ein spannenderer oder besserer auch Einstieg in diese Trilogie gewesen als das, was wir bekommen haben. Genau, so, ich will es jetzt langsam mal hier den Deckel drauf machen für mich. Genau, würde Kylo Ren, du hattest jetzt schon aufgemacht, du darfst natürlich auch theoretisch über Kylo Ren schon mal weitermachen. Ansonsten fände ich es auch spannend, ob wir nochmal über diese Starkiller Base vielleicht reden wollen. Einfach um so dieses Thema Worldbuilding und ja, was ich rede jetzt nochmal ganz kurz über Starkiller Base, weil ich glaube, vielleicht ist es ja auch nochmal ganz gut für dich, da nochmal drauf einzusteigen. Weil so, ne, wir haben diese Starkiller Base, wir haben den Todesstern, den Todesplaneten quasi, der gigantischer ist als der Todesstern jemals war. Es ist der dritte Todesstern jetzt in diesem Franchise, der auch irgendwie diese Sonderfähigkeit hat, okay, es ist ein Planet, der irgendwie die Energie des Sterns nebenan abziehen kann und dann über irgendwelche Hyperspace-Laser quasi jedes Planetensystem in dieser Galaxie wohl attackieren und zerstören kann. Was ja erstmal, wie ich finde, man kann, ne, ich will jetzt gar nicht diskutieren, brauchte es diesen Todesstern, weil da sind wir uns einig, brauchte es nicht. Aber wenn wir ihn jetzt schon mal haben, können wir ihn ja betrachten. Und ich bin ja der Meinung, so, ich bin gar nicht, also ich fand so, wie er uns dargestellt und wie er gemacht wurde, völlig bescheuert. Absolut. Also die Idee von dem Planeten finde ich jetzt erstmal okay. Dieses okay, du brauchst keine Todesstämme, die du irgendwo hin transportieren musst, sondern dieses System, das gibt es. Dieses System kann man wahrscheinlich einfacher verteidigen, wenn du nur ganz viele Sternzerstörer drumherum positionierst. Und dann kann das als ultimative Waffe alles zerstören, was sich wahrscheinlich irgendwie im Bereich der Republik oder des Imperiums befand. So. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man da so ein bisschen Backstory natürlich reinholt und sagt, okay, dieser Planet war vielleicht der ultimative Plan vom Imperator. Ne? Der Todesstern war nur ein Schritt dahin, diesen ultimativen Plan zu bekommen, zu sagen, am Ende des Tages möchte man die ultimative Waffe, die auch nicht zerstört werden kann. Denn um den Planeten zu zerstören, braucht man was? Ne? Einen Todesstern. Und das hätte ich jetzt noch als netten Twist für diese ganze Filmtrilogie vielleicht gefunden oder vielleicht für diesen Film, ich weiß es noch nicht genau, aber aus meiner Sicht wäre es gewesen, ich hätte Starkiller Base dann über diese drei Filme, glaube ich, als ultimativen schlechten oder Threat beibehalten, hätte ihn erst in Episode 9 zerstört und hätte eher gesagt, so dieses, um diesen Planeten zu zerstören, brauchst du die Technologie eines Todessterns und hätte das irgendwie als eine schöne Ironie gefunden, zu sagen, okay, Leia, Luke und Han müssen eigentlich diese Waffe, die sie zerstört haben, zweimal zerstört haben, jetzt zusammenbauen in einer gewissen Form oder ne, müssen sie benutzen, damit sie diesen Planeten zerstören. Und hätte das auch irgendwie spannend gefunden zu sagen, okay, dadurch, dass die First Order, deren Ziel ist es gewesen, immer wäre es immer gewesen, diesen Planeten eben zu finden einerseits, zu erobern und zu nutzen, dann hätten nie ein klares Ziel gehabt und wir hätten auch irgendwie verstanden, warum das natürlich, ne, weil die hätten von dort aus quasi diktieren können, was, ne, die hätten die Republik zerstören können. Also da ist dieser Threat dann einfach ganz klar, die Motivation für alle ist ganz klar. So, ne, die Republik bemerkt dann, fuck, wir haben keine Möglichkeit, uns zu verteidigen gegen das. Die First Order merkt, wir müssen nur diesen Planeten erobern und das ist einfacher als eine ganze Galaxie oder Republik zu erobern und wir müssen ihn nur gut verteidigen und dann können wir quasi die komplette Republik oder sonst wie oder alles, was wir wollen, können wir in Geiselhaft nehmen und wir sind dann eben diejenigen, weil wir jedes Mal eben sagen können, wir drücken auf diesen Knopf und das Ding und Planeten explodieren und ganze, ne, und dann werden auch diese Sternsysteme werden dann sehr schnell sagen, die Republik war schön und gut, aber wir wollen lieber leben. Das hätte ich insgesamt interessanter gefunden, als eben jetzt nochmal hier das Imperium ist einfach wieder da. Also von dem her war ich jetzt grundsätzlich, finde ich, dass Starkiller Base als Idee hätte ich jetzt nicht komplett weggeworfen. Ich hätte sie, glaube ich, anders genutzt. Und ich hatte auch ursprünglich, als ich den im Kino gesehen habe, Episode 7, dachte ich auch, als dieser komische Angriff passiert von Han und auch eben dann von Poe Dameron und so, und das ja auch währenddessen die ganze Zeit nicht so richtig klappt, diesen Planeten zu zerstören, war ich die ganze Zeit so, okay, da kommt der Twist jetzt raus, dieses, das ist eben nicht Episode 4, wo zum Schluss der Todesstern explodiert, sondern der explodiert nicht. So, die First Order wird nicht geschlagen dort. So, das ist eine Niederlage für die Resistance. So, die bemerken einfach, du kannst nicht einfach irgendwie mit Bomben auf so ein komisches Gebäude schießen und dann explodiert der ganze Planet oder implodiert vielmehr. Sondern ich hätte halt eher gedacht so, okay, die merken, fuck, unsere alten Ideen, ne, dieses klassische aus Episode, das funktioniert gar nicht. Und ja, es war so ein bisschen so, da war ich dann sehr enttäuscht, auch jetzt wieder, dass es dann einfach so, ja, der implodiert einfach und das ist irgendwie jetzt wirklich Episode 4 nochmal erzählt. Und ja, da war ich dann auch, also da fällt es dann einfach irgendwie auseinander alles. Ja, genau, jetzt habe ich dir doch viel zu viel draufgequatscht, es tut mir leid. Okay, ich würde dir jetzt nochmal, sag mir mal deine Meinung zur Starkiller Base. Und erzähl gerne mehr über Kylo Ren nochmal, weil ich würde auch gerne über Kylo Ren mehr erfahren und auch nochmal ein bisschen mehr über ihn erzählen und auch nochmal genauer drauf gucken. Genau, sehr gerne. Und vielleicht auch eben, na, in dem Zuge auch Snoke und eben Hux und so, kannst du gerne nochmal tiefer reingehen, wenn du möchtest. Wenn nicht, machst du eine kurze Nachricht zu Starkiller Base oder dann komme ich mit Kylo Ren um die Ecke. Wir hören uns.